Das Buch der Bücher, die Bibel. Für so manchen Leser manchmal wortwörtlich ein Buch mit 7 Siegeln. Einige Stellen darin scheinen auf den ersten Blick einfach keinen Sinn zu machen oder gar in Widerspruch zu anderen Bibelstellen zu stehen. Für Sie ist heute Leon Wichler in München im Studio und ich begrüße alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu dieser Sendung, die bei solchen Problemen sehr hilfreich sein kann. Fragt den Prof. Zur Bibel. In dieser Ausgabe behandeln wir diverse Fragen zur Bibel aus der Radio Horeb-Redaktion. Beantworten wird sie uns der Bibelexperte und emeritierte Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Und ab der nächsten Folge am 2. März um 14 Uhr haben unsere Hörer dann wieder die Chance, all ihre Fragen an Professor Berger zu stellen. Jetzt starten wir gleich durch mit diversen Fragen zur Bibel und so begrüße ich zuvor ganz herzlich meinen Sendungsgast, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Willkommen in der Sendung, Herr Professor Berger. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, grüß Gott, Herr Bissler.
Professor Berger, eine schwierige Bibelstelle gleich zu Beginn, und zwar Markus 12,9b. Dort heißt es, er wird kommen und die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Wie ist es denn mit dem Töten dort gemeint? Was bedeutet überhaupt diese Stelle? Warum tötet Gott hier auf einmal Menschen?
Dass Gott ein Gericht üben wird und dass dieses Gericht nicht ohne verdiente Strafen ablaufen wird, ist klar. Und als Bild für dieses Gerichtshandeln Gottes nimmt man seit den Propheten den Krieg, weil es im Krieg um Leben oder Tod geht, um Sein oder Nichtsein. Und wenn davon die Rede ist, dass Gott im Gericht Menschen dem Tod überantwortet oder tötet oder in die Feuerhölle wirft, dann bedeutet das allemal nichts Erfreuliches und dann ist der Tod vielleicht noch eher eine Erlösung. Vom Tod ist hier zunächst in einem Gleichnis die Rede. Das muss man beachten. Die Aussagen eines Gleichnisses kann man nicht eins zu eins umsetzen in die Geschichte. Es ist also in diesem Text jedenfalls nicht davon die Rede, dass reale Menschen ihr reales Leben verlieren, sondern es ist ein Bild genommen für Unheil, Vernichtung und Hoffnungslosigkeit. Wenn man das richtig überlegt, ist die Hoffnungslosigkeit der Zustand, in dem viele Menschen sich schon lange befinden, was sie nur nicht merken und worauf sie durch die Gleichnisse Jesu aufmerksam gemacht werden. Habt ihr schon gewusst, wie nah ihr am Untergang seid? Habt ihr schon gewusst, dass, wenn es so weitergeht, ihr euch selbst in die Katastrophe hinein manövriert? Habt ihr schon gewusst, dass das Leben nicht mit sich spaßen lässt und Gott genauso wenig, weil das nicht zwei verschiedene Dinge sind, sondern das Leben vergisst nichts, die Natur vergisst nichts, sagt man im Zeitalter des Umweltschutzes. Und so ist es am Ende auch über Gott gesagt, damit die Menschen rechtzeitig aufmerksam werden auf das, was sie anrichten.
Okay, also ist hier sozusagen davon die Rede, was das Volk Gottes ereilen wird? Ist das hier gemeint?
Nämlich Unheil.
Ist Gott nicht normalerweise der liebende Gott? Also zum Beispiel der emeritierte Papst Benedikt XVI. Hat ja in der Enzyklika Deus Caritas Est, also Gott ist die Liebe, diesen Punkt hervorgekehrt, dass Gott eben liebend ist. Aber gerade solche Stellen scheinen dem ja immer wieder zu widersprechen, oder nicht?
Ein guter Arzt wird auch seine Patienten darauf aufmerksam machen, wie böse es ausgehen kann, wenn man zum Beispiel weiterhin Ketten raucht oder weiterhin säuft. Und das geschieht aus ärztlicher Verpflichtung und Liebe am Ende. Und so ist es auch mit Gottes Botschaft. Die ist aus Liebe an die Menschen gerichtet, damit sie rechtzeitig umkehren. Weil am Ende der Mensch kein Recht auf Wunder hat. sondern zunächst einmal gilt, dass die Menschen von ihren Taten eingeholt werden. Wir haben das im Dritten Reich gesehen. Der Weltkrieg, den wir angezettelt haben, wurde nicht einfach durch die Barmherzigkeit Gottes rechtzeitig beendet, sondern die Dinge nahmen ihren Lauf. Wir haben kein Recht auf ein Wunder.
Eine andere Frage aus der Redaktion dreht sich jetzt um die Frage, was eigentlich Körper, Geist und Seele laut der Bibel bedeuten. Also was ist denn der Unterschied zwischen Geist und Seele laut der Bibel und welche Rolle spielt auch der Geist in Bezug auf den Körper? Wenn wir heute in die Psychosomatik schauen, sehen wir ja, dass da ein Wechselverhältnis ist, aber dass zum Beispiel auch ein gesunder Körper einen kranken Geist haben kann oder dass eben auch ein kranker Geist einen gesunden Körper krank machen kann. Wie sieht die Bibel hier diese drei Bereiche, Körper, Geist und Seele, was ist das laut der Bibel?
Ja, man muss da streng unterscheiden zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament gilt der Mensch als Einheit von Leib und Seele. Dabei ist es ein Lebenszusammenhang, den man nicht ohne Schaden unterbricht. Also der belebte Leib hat in sich den Lebenshauch. Dafür gibt es das hebräische Wort Nefesh, das häufig mit Seele übersetzt wird. Aber eigentlich heißt Nefesh der Atem, sodass der Atem, der den Leib belebt, nichts anderes ist als der Lebensatem und damit auch das, was wir Seele nennen. Und das hat sich in unserer volkstümlichen Vorstellung noch erhalten, indem wir vom letzten Seufzer sprechen, mit dem man die Seele aushaucht, oder in der Darstellung der Schwester des heiligen Benedikt, der heiligen Scholastika, da fliegt eine Taube in den Himmel, ein Täubchen, das ist dann die Seele. Jedenfalls ist die Seele im Alten Testament nichts rein Geistiges, aber auch nichts zum Anfassen, wohl aber zum Spüren. Man merkt ja das Atmen des Menschen, das kann man spüren, man kann es nicht festhalten. Und dieses Leben, dieser Lebenshauch umfasst alles ungeteilt, was im Menschen drinsteckt. Sowohl sein Herz, als auch seine Gedanken, als auch seine Fähigkeiten, ein Auto zu steuern. Das alles ist für den Menschen im Alten Testament dasselbe wie Seele oder Lebenshauch oder Herz. Im Neuen Testament ändert sich das, weil die Seele, die Psyche, zum besonderen Landeplatz des Heiligen Geistes wird. Dieser Heilige Geist heißt Pneuma und ist keine irdische Substanz. Diesen Heiligen Geist gibt man auch nicht zurück beim Sterben, sondern wenn dann der Mensch durch die Taufe den Heiligen Geist in sich hat, dann bleibt er erhalten. Dann ist das, was wir jetzt schon haben, ein Stück ewiges Leben. Der Heilige Geist in uns ist also gewissermaßen im Inneren des Menschen der besondere Raum, den Gott mit seiner Anwesenheit erfüllt. Das haben wir im Alten Testament nur in Ausnahmefällen. Bei Propheten, die haben dann den Heiligen Geist und können wahrsagen oder weissagen. Und wir haben das manchmal bei Königen oder beim König David, wenn er seine Psalmen singt, in der Kraft des Geistes Gottes. Aber im Neuen Testament ist der Geist Gottes gewissermaßen demokratisiert. Wir alle empfangen ihn bei der Taufe und noch einmal verstärkt bei der Firmung. Und zu Pfingsten bitten wir auch besonders darum und meinen damit nicht in erster Linie die Vitalität, also die Frage des Bluthochdrucks oder so etwas, sondern wir meinen damit die Befähigung, zu lieben, zu hoffen, zu glauben und besonders auch dankbar zu sein. Alle solche Fähigkeiten und Kräfte führen wir auf den Heiligen Geist zurück. Der Heilige Geist ist nicht reine Geistigkeit, reine Gedankenakrobatik, sondern es ist eine Kraft. Und zwar eine Kraft, die, wenn sie wirklich dem Menschen beherrschen kann, wenn wir ihr Raum geben, die dann wirklich unserem Leben ein Ziel geben kann. Wie eine Versorgungsleitung erster Ordnung, die uns das innere Feuer gibt, mit dem wir dann allem Möglichen im Leben gewachsen sind. Also nochmal, im Alten Testament ist die Seele der Lebensodem und den geben wir beim Tod ab. Und im Neuen Testament wird unterschieden zwischen Leib und Seele und Geist. Der Leib ist das, was wir sehen können. Die Seele sind etwa die Fähigkeiten zum Lernen, zur Erinnerung oder auch zum Sprechen. Hat also auch eine physische Verankerung im Gehirn etwa. Der Heilige Geist aber knüpft an der Seele an und ist die Quelle für übernatürliche Kraft, so nennen wir das. Also für die besondere Verähnlichung des Menschen mit Gott. Das ist auch ein Schlüssel, um das zu verstehen. Im Alten Testament wird der Mensch nach dem Bild Gottes erschaffen. Das heißt, er hat Lebensatem wie Gott auch. Gott kann in das Angesicht Adams pusten und dann bekommt Adam diesen Lebensodem. Es wird also vorausgesetzt, dass Gott genauso schnaufen kann wie wir. Und im Neuen Testament geht diese Ähnlichkeit mit Gott sehr viel weiter. Sie betrifft also alle unsere Fähigkeiten, wir lieben, hoffen, glauben, Tapferkeit und so weiter, welche Fähigkeiten dann unabhängig sind von den leiblichen Bedingungen, aber doch nicht ohne den Leib wirksam werden. Also der Heilige Geist funktioniert dann so wie eine Art Wegeanzeiger im Auto und noch mehr, wie auch Benzin für viele Dinge.
Ja, vielen Dank, Professor Berger, für diese Erläuterungen zur Sichtweise von Geist, Körper und Seele laut der Bibel. Und gleich eine weitere Frage hier an Sie. Warum hat Gott denn eigentlich nicht sofort den Teufel besiegt, sondern ihm noch eine gewisse Zeit zugestanden? Es scheint ja manchen fast zynisch, dass wir Menschen dem Teufel für eine gewisse Zeit noch einfach so ausgesetzt sind. Warum hat denn Gott das so gemacht, dass er dem Bösen noch eine Gelegenheit gibt, sich zu beweisen? Gott weiß doch schließlich, dass er selbst größer ist. Und die Entscheidung, jetzt darüber dem Satan noch nicht Einhalt zu gebieten, ist doch auch kein Spiel. Und das hat sogar auch Gottes Sohn ja das Leben auf grausame Art und Weise gekostet. Warum macht es Gott laut der Bibel? Gibt es da Antworten in der Bibel?
Ja, die Frage wurde vor einigen Wochen verschärft gestellt, als es um die Diskussion ging, über die Vaterunser-Bitte. Führe uns nicht in Versuchung. Bei dieser Gelegenheit kamen in allen größeren Zeitungen wochenlang diese Themen zur Sprache. Das fand ich eigentlich mal interessant und gut, dass die Menschen zu erkennen gaben, was sie alles nicht verstehen. Und dazu gehörte auch die Frage nach dem Warum. Warum gibt es das Böse in der Welt? Warum hat Gott es in seiner Allmacht nicht gleich vernichtet? Und ich habe geantwortet, diese Warum-Frage, die kann man auch für alle möglichen anderen Dinge stellen, die Unheil bringen. Zum Beispiel, über die Hälfte der Ehen wird geschieden in Deutschland. Warum hat Gott den Menschen so kompliziert als Mann und Frau erschaffen? Warum vermehren sich die Menschen nicht durch Ableger? immer wie Kakteen und Ähnliches. Das wäre doch viel einfacher. Dann gäbe es nicht Streit zwischen Mann und Frau, keine Ehescheidung, sondern eine natürliche, in Gänsefüßchen, Fortpflanzung durch Ableger. Oder warum hat Gott den Menschen nicht gleich mit einem Wissen ausgestattet, das ihn dazu befähigt, nicht erst in die Schule gehen zu müssen? Das ist doch Wahnsinn. Man verbringt zum Lernen der einfachsten Dinge 20 Jahre. Früher war das die Hälfte des Lebens. Heute ist es immerhin ein Drittel oder ein Viertel, je nachdem, wie man das rechnet. Aber der liebe Gott hätte doch den Menschen gleich klüger schaffen können. Oder er hätte ein Gebet erfinden können, dass er den Menschen mitteilt, dass sie einmal um den Heiligen Geist oder die Lebenskraft überhaupt bitten und dann sind sie schlau. Stattdessen so unendlich mühsam, so unendlich wird der Mensch auf die Folter des Wartens gespannt. Und so groß ist die Möglichkeit, in die Irre zu gehen. 6 Millionen Juden haben wir Deutschen neulich umgebracht. Warum hat Gott das nicht verhindert? Warum war er nicht in Auschwitz und hat nicht Juden gerettet? Die Antworten auf all diese Fragen sind immer gleich geartet. Die Bibel fragt nicht nach dem Warum, sondern die Bibel fragt nach dem Wozu. Das sollten wir uns bei allen Warum-Fragen mal wieder vor Augen führen. Der heilige Augustinus hat das für die Schuld von Adam und Eva gemacht. Der heilige Augustinus, gestorben 430, Bischof von Hippo in Nordafrika, in Tunesien, hat wichtige Fragen gestellt und wichtige Fragen beantwortet. Da hat die wunderschöne Antwort gefunden, zu sagen, die Schuld Adams war eine glückliche Schuld. Und sie hat uns einen Erlöser eingebracht, der so wunderbar war, wie wir uns das nie hätten erträumen können. Also die Schuld Adams und Evas, der Stammeltern, der Ungehorsam, hat für uns den ganzen Schlamassel hervorgebracht, in dem wir sind. Nennt man Erbsünde. Augustinus aber sagte, es hat keinen Sinn, darüber zu jammern, sondern wozu hat Gott das zugelassen? Er hat es zugelassen, um eine Antwort zu geben, die uns staunen lässt, die uns sprachlos werden lassen kann vor Glück. Deshalb wird das in der Osternacht besungen im Exultet. Da heißt es, o glückliche Schuld, die uns einen Erlöser eingebracht hat, der so großartig war wie Jesus Christus. Und der uns eine Ähnlichkeit und Nähe mit Gott gebracht hat, von der wir nie hätten träumen können. Also die Schuld und die Missstände und das Wartenlassen und die tausend Mängel sind eigentlich der Hintergrund, auf dem Gott mit den Menschen weiter handelt. Und wir können sicher sein, er hat ein gutes Ziel dieser Geschichte im Blick. Er möchte am Ende, dass wir nicht ohne uns erlöst werden. Wir sind zwar ohne uns erschaffen worden, aber wir werden nicht ohne uns erlöst. Wir müssen wenigstens Ja sagen. Zu den Witzen, die Gott erzählt, müssen wir wenigstens lachen. Denn sonst sitzen wir nur da wie die Ölgötzen. Das ist nicht die Absicht Gottes, sondern Gott möchte Kontakt mit uns haben, einen wirklich menschlichen Kontakt. Deshalb ist er Mensch geworden. Und dieser menschliche Kontakt heißt, lieber Gott, wir danken dir, dass du uns nicht ewig warten hast lassen, sondern dass du uns Jesus Christus gesandt hast, dass du uns die Mutter Gottes hast entstehen lassen, dass du die vielen Heiligen uns geschickt hast, die vielen, vielen wunderbaren Heiligen. Und das alles sind doch herrliche Wege eigentlich, aufgrund derer wir dich loben können. Wir müssen nicht nur die Bäume im Wald anschauen und die wunderbaren Pflanzen, sondern es geht viel weiter, bis in das Lebensgeheimnis großer Heiliger hinein. Das ist doch noch viel faszinierender als ein Blümchen. Ich denke, wenn man also fragt, wozu hat Gott das zugelassen, er hat es nicht verursacht, das Böse, sondern er hat es zugelassen, dann kommt man am Ende immer zu einer dankbaren Antwort.
Aber wenn man jetzt das auf die persönliche Ebene runterbricht und eben jetzt weggeht von Adam und Eva und deren schlimme Schuld und Sünde, die über die Menschen kam und die dann ja durch Gottes Gnade in Jesu Christi Sühnetod hier überreich quasi besiegt wurde und die überboten wurde durch das Gute. Wenn man das jetzt auf den persönlichen Bereich runterbricht, denkt man sich ja trotzdem, na ja, also vielleicht doch eher ein schlechter Witz, diese Witze Gottes im eigenen Leben manchmal, wo man so gar nicht recht lachen kann, gerade wenn man eben selbst im Leid steckt. Ist dann also die Antwort der Bibel auf das persönliche Leid der Christen eine Jenseitsvertröstung nach dem Motto, leidet hier einfach weiter und dann im Himmel wird alles besser?
Also mit Jenseits hat es nichts zu tun und mit Vertröstung auch nicht. Wenn ich den lieben Gott frage, warum hast du meine erste Liebe platzen lassen, dann kann ich mir selbst die Antwort geben, sonst hätte ich nie die Frage gekriegt und heiraten können, mit der ich jetzt verheiratet bin, mit der ich glücklich bin und die ich liebe. Und wenn Leute, wie das bei meinen Klassenkameraden mehrheitlich der Fall war, aus Schlesien vertrieben wurden, dann haben sie gefragt, warum wurden wir vertrieben und ihr nicht? Ihr sitzt da in eurem Speck. In Wirklichkeit aber hat die geweckte Widerstandskraft der Flüchtlinge Entscheidendes beigetragen dazu, dass Deutschland ein Wirtschaftswunderland wurde. Das heißt, der Verlust wurde allemal wettgemacht durch das, wozu dann die Menschen angestachelt waren, was sie dann neu geschaffen haben. Und bei jedem Neuanfang gilt, dass er besonders wunderbar ist, weil Gott ihn besonders segnet. Deshalb haben wir ja auch das Sakrament der Eheschließung, weil Gott eben diesen Neuanfang besonders segnen möchte.
Also sagen Sie, dass gerade auch bei den schlechten Momenten im Leben von Menschen Gott daran zu erkennen ist, an den guten Chancen, die er ihnen vielleicht auch gerade durch das Zulassen dieser schlechten Erfahrungen ermöglicht?
Ja, es kann jeden Tag einen Neuanfang geben. Wie ein Professor, der allmählich alt und krank wird und nicht mehr das Haus verlassen kann. Und dann wäre es möglich, dass er zu Hause sitzt und jammert und sagt, ich kann nicht mehr jeden Abend irgendwo hinreisen in Deutschland, sondern habe ich jetzt ein lahmes Bein oder irgendwas, was mir sonst fehlt. Stattdessen kann er aber am Schreibtisch tolle Entdeckungen machen und wunderbare Dinge rausfinden. So ähnlich geht es mir. Ich freue mich und bitte darum, möglichst viele Jahre am Schreibtisch kontemplativ zu bringen zu können, auch wenn ich nicht mehr so viel durch die Gegend reise.
Also zurück zur Ausgangsfrage, warum Gott dem Satan noch eine Zeit gewährt, den Menschen zu bedrängen, dann würden Sie abschließend also als Fazit sagen, weil der Mensch dadurch auch die Möglichkeit hat zu größerer Entwicklung?
Es geht nicht um den Menschen, sondern um Gottes Handeln. Und wenn wir beim Teufel schon sind, der Punkt, an dem der Satan besiegt wird, ist die Osternacht. Und der Mensch nicht an sich und für sich und allein kann dann neue, schönere Dinge erlangen. Das kann er oft nicht ohne Hilfe. Und die entscheidende Hilfe ist Jesus Christus. Der führt uns weiter. Und deshalb ist die Osternacht das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Da wird der Teufel besiegt, da kommt definitiv Licht in das Dunkel und die Osterkerze macht es an jedem Altar deutlich, was da passiert ist.
Also sagen Sie, ist in Wirklichkeit die Gegenwart Gottes selbst im schlimmsten Leid größer als die Gegenwart des Schlechten, des Bösen, wenn es einen auch ganz schlimm bedrücken mag?
Ja, vor allen Dingen, weil wenn wir beten und Gott um etwas bitten, das dann sicher auf irgendeine Weise erhören wird, gerade in schwierigen Lebenssituationen, gerade wenn es um Einsamkeit, Krankheit und Tod geht. Es ist die lange Erfahrung der Kirche und Israels auch schon mit diesem Gott, dass er genannt wird, Gott der Arzt, der Herr dein Arzt, weil die Gesunden ihn nicht brauchen, aber alle, die irgendeinen Mangel, eine Macke, eine Schwäche haben, jeden Tag bei ihm anrufen können. Und auch wenn er an diesem selben Tag nicht schon reagiert, dann kann es sein, dass es oft nach langen Jahren passiert. So ist mir das öfter ergangen.
Vielleicht ist bei dieser Debatte von Gut und Böse, von Gott gegen Satan sozusagen, auch der Vergleich hilfreich von Licht und Finsternis. Also manche behaupten ja auch, dass ebenso die Finsternis dem Licht dient, also sozusagen die Nacht auch wichtig ist, dass am Tag wieder was wachsen kann. Und so sei es eben auch bei Satan und Gott, sodass Satan sogar durch seine Schlechtheit in gewisser Hinsicht Gott dient. Würden Sie dem aus biblischer Sicht zustimmen?
Ja, es gibt ja in der Bibel ein paar klassische Szenen, in denen zum Beispiel bei Hiob der Teufel geradezu beauftragt wird, Hiob zu testen. Der Teufel sagt bei der Morgenaudienz im Himmel, lieber Gott, ich kenne da einen, der heißt Hiob, ich möchte ihn gerne testen. Und dann sagt, ob er wirklich treu ist. Und dann sagt der Herr Gott, meinetwegen kannst du ihn testen, du wirst sehen, Glaube ist stärker als all das, was du ihm zufügst. Und das kommt auch so. Und Hiob geht es wirklich ziemlich dreckig, in jeder Hinsicht. Er verliert alles, inklusive Kinder. Und die Moral von der Geschichte, er bleibt so unbeugsam und er verlässt sich auf Gottes Treue und sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Teufel bekommt zwischendurch, wie gesagt, die Möglichkeit des Testens, aber diese Möglichkeit hat eigentlich doch den Sinn, dass der Mensch auf die Kraft vertrauen lernt, die ihm mit dem Glauben geschenkt ist. Das wissen ja viele Menschen gar nicht, welche Kraft sie haben und dass sie in dieser Kraft vertrauen können, weil sie nicht von ihnen selber kommt. Aber die Katastrophen im Leben dienen eigentlich dazu, diese Kraft wahrzunehmen und sich stärker an Gottes Hand festzuhalten.
Manche Leute glauben ja gerade heute schon immer mehr an ihre eigene Kraft und Parolen wie Glaube an dich selbst machen die Runde in verschiedener Literatur. Wo ist dann der Unterschied zu dem Glauben, den Sie jetzt meinen?
Der Unterschied besteht daran, dass wenn man an sich selbst glaubt, man immer wieder enttäuscht ist darüber, wie schwach man eigentlich ist und ärgerlich ist und versucht, seine Feinde umzubringen, die angeblich alles immer verhindern. Und auf Gott vertrauen heißt eben, die Grundtugend der Dankbarkeit lernen. Also nicht die Vernichtung ringsum anzetteln, sondern dankbar werden. Das, finde ich, ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen Selbsterlösung und Erlösung durch Gott.
Eine bündige Antwort. Gleich geht's bei uns weiter zu schwierigen Bibelstellen, einfach erklärt. Vom Bibelexperten hier auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Bleiben Sie dran. Radio Horeb und Radio Maria Südtirol holen die Uni zu Ihnen nach Hause und lassen viele schwierige Fragen zur Bibel von unserem Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg erklären. Professor Berger, schon vor der Liedpause haben Sie kurz die Debatte um die Vaterunser-Bitte angesprochen, die auch ja in vielen Medien in den letzten Wochen heiß diskutiert wurde. Wie also nun die Stelle zu übersetzen sei im Vaterunser, die im Deutschen bisher immer hieß und führe uns nicht in Versuchung, angesprochen ist in dieser Bitte Gott persönlich. Also da fragen sich jetzt trotzdem immer wieder noch Leute, wie steht's denn nun eigentlich im Urtext der Bibel und zum anderen auch in Verbindung mit der berühmten Stelle Jakobus 1,13 wird dann auch noch weiter Dynamik in das Ganze gebracht. Dort heißt es nämlich folgendermaßen: Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen, er führt aber auch selbst niemanden in Versuchung. Vielmehr wird jeder von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, die ihn lockt und fängt. Ja, Professor Berger, also schon hier bei Jakobus ein Beleg dafür, dass das frühe Christentum sich schon mit dieser Frage sehr stark beschäftigt hat?
Ja, ja. Auch das Judentum und das Alte Testament tut das schon. Wobei man unterscheiden muss, dass das hebräische Wort für Versuchen verschiedene Nuancen haben kann. Einmal ist es die Nuance auf die Probe stellen und dann heißt es wirklich in Versuchung führen. Das Problem bei der ganzen Diskussion im deutschen Sprachraum besteht darin, dass die von Luther gewählte Übersetzung in Versuchung führen im Deutschen zweierlei bedeuten kann. Sie kann entweder bedeuten, dass jemand einen anderen zum Kippen bringen möchte, ihm Böses will, ihm falsche Versprechungen macht und ihn von seinem Wege abbringen will. Und die andere mögliche Bedeutung ist, dass Gott einen in die Situation führt, in der man getestet werden könnte. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Der Jakobusbrief lehnt das erste ab und sagt, so ist Gott überhaupt nicht. Viele Menschen in Deutschland verstehen aber die Vaterunser, bitte führe uns nicht in Versuchung, gerade so, als könnte es ein Hobby des lieben Gottes sein, uns kippen zu sehen. Als könnte der liebe Gott so ein Sadist und Zyniker sein, der uns auf die Probe stellt, mal sehen, wann sie umfallen. Das ist auszuschließen, indem man eine bessere Übersetzung wählt. Denn durch die Möglichkeit, dass im Sinne des Zynischen wirklich vernichten Wollens zu verstehen, diese Möglichkeit eröffnet die deutsche Sprache. Das andere dagegen, ein Testfall, so wie bei Hiob, den gibt es auch bei Jesus. Und das wäre die dritte Stelle, die außer dem Vaterunser und dem Jakobusbrief hier eine Rolle spielt. Die habe ich in dieser Diskussion vor ein paar Wochen ins Spiel gebracht, nämlich in der Versuchungsgeschichte Jesu heißt es bei Markus, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste treibt. Er wirft ihn, heißt es wörtlich übersetzt, in die Wüste. Und dort kommt dann der Teufel. Und der Beter des Vaterunsers rechnet nicht mit der Möglichkeit eins, dass Gott ein Sadist ist. Aber er bittet darum, mute uns das auch nicht zu, was du Jesus zugemutet hast. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Wir erinnern uns, bei der Versuchung Jesu wird Jesus durch den Heiligen Geist in die Wüste getrieben, okay, aber dann kommt der Teufel und versucht ihn. So hat Gott Jesus wirklich in Versuchung geraten lassen, ihn aber nicht selbst versucht. Das Vaterunser bittet darum, Jesus Gottes, konntest du das antun, lieber Gott, aber tu es bitte nicht uns an, denn wir sind nicht so stark. Das Vaterunser enthält ja auch sonst Eingeständnisse unserer Schwäche und Hilfsbedürftigkeit. Vergib uns unsere Schuld. Gib uns unser tägliches Brot. Das heißt, noch nicht einmal das Knäckebrot zum Frühstück können wir selber erschaffen. Und vergib uns unsere Sünden und lass unsere Schulden annulliert werden, sonst können wir nicht leben. Jesus hat das nicht für sich selber beten müssen. Er hatte keine Sünden. Aber er hat den Jüngern das Vaterunser beigebracht, damit sie lernen, ihre Nöte und Schwachheit einzugestehen. Und das im Unterschied zu Jesus. Noch einmal. Jesus wurde von Gott in die Versuchung hineingeführt. Der Teufel hat ihn versucht. Das sind zwei Aktivitäten. Das Vaterunser rechnet mit dem, dass Gott uns versucht, wie der Teufel, sowieso nicht. Aber es rechnet damit, dass Gott uns in eine Situation hineinführen könnte, in der der Teufel uns versucht. Dem Vaterunser sagen wir, lieber Gott, dafür sind wir zu schwach. Jesus konnte das, er war dein Sohn, er hatte den Heiligen Geist, er konnte das damit fertig werden, aber wir können es nicht. Und deshalb heißt es in Fortsetzung unserer Vater, unser Bitte, das hat in der ganzen Diskussion niemand ins Spiel gebracht, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das geht nicht um das Böse, sondern um den Bösen, nämlich den, der uns versucht. Die Vater, unser Bitte heißt also, führe uns nicht in die Gelegenheit, dass der Teufel uns versucht, sondern befreie uns von dem Teufel. Das ergibt doch einen Sinn, wenn man das so im Zusammenhang deutet.
Also eine Aussage, die auch vielen Autoren widerspricht, die behaupten, ja, gerade Gott sei in der Bibel auch als der Versucher aufgetreten. Also Sie sagen als ausgewiesener Bibelexperte ganz klar, nein, Gott ist aus Sicht der Bibel nicht der Versucher. Sehe ich das richtig?
Ja, Gott ist kein Teufel. Gott will nicht unser baldiges Ende. Gott will uns nicht durch falsche Versprechungen locken. Das war zum Beispiel die Versuchung des Teufels bei Adam und Eva. Der Teufel hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Steht in der Bibel, im Buche Genesis. Solche falschen Versprechungen sind Merkmal einer richtigen Versuchung. Denn sein wollen wie Gott, das hat der Mensch schon öfter probiert. Das ist eine echte Versuchung. Und die geht aber nicht von Gott aus. Gott handelt dann ganz anders. Gott lässt uns nicht auf Wegen durch die Hintertür werden, wie er ist, sondern er bittet uns, das in Jesus Christus an zu werden, wie Gott. Also noch einmal, wenn es im Alten Testament heißt, Gott versuchte etwa Abraham bei der Isaak-Geschichte oder Gott versuchte König David, dann geht es um ein auf die Probe stellen. Denn Abraham wird auf die Probe gestellt, und damit er nachher erkennbar wird als einer, den man als Glaubensheld und Vater des Gottesvolkes ansehen kann. Deshalb wird er vorher getestet, damit die Leute wissen, auf den Namen Abrahams ist kann man setzen und auf ihn kann man vertrauen und für ihn kann man dankbar sein. Das ist bei der Versuchung Jesu genauso. Da werden bei Abraham und bei Jesus werden von Gott extra gesandte Personen getestet für die Menschen, damit die Menschen erkennen, dass die echt sind, was mit ihnen los ist. Ganz anders als bei der Versuchung des Teufels. Der setzt da an, dass die Menschen verführbar sind. Und dass man sie auf diese Weise umbringen kann. Das ist dem Teufel oft genug gelungen. Und das Vaterunser gesteht ein, dazu sind wir zu schwach, lieber Gott, das können wir nicht. Und du kannst uns davor bewahren, in solche schwierigen Situationen zu geraten.
Vielen Dank, Professor Berger, für diese klaren und bündigen Aussagen rund um das Thema Versuchung in der Bibel und auch eben für die Aussagen zur Diskussion um die Vaterunser-Bitte. Eine ganz andere Frage aus der Redaktion habe ich jetzt hier auch noch mit auf den Weg in diese Sendung bekommen, nämlich warum eigentlich die geistige Wiedergeburt oder Neugeburt, von der in der Bibel die Rede ist, warum die nichts mit Reinkarnation zu tun hat. Also Jesus sagt ja, dass man von Neuem wiedergeboren werden muss, zu Nikodemus im Neuen Testament. Aber warum glauben dann Christen doch nicht an eine Reinkarnation? Gerade einige in der Zeit Christi haben ja auch behauptet, dass Jesus vielleicht der wiedergeborene Prophet Elia sei oder auch der Johannes. Wie war deren Glaube denn? Haben die nur an die Erscheinung des Propheten geglaubt und nicht an seine leibliche Wiederkunft oder haben die wirklich an Reinkarnation geglaubt?
Da muss man unterscheiden. Es gibt den Glauben an die Reinkarnation, vor allen Dingen in einigen östlichen Religionen, im Hinduismus und im Buddhismus. Und es gibt bei uns etwa 25%, das ist ziemlich viel der Menschen, die diesen buddhistisch-hinduistischen Glauben teilen. Ich hatte eine anthroposophische Tante, die Anthroposophen glauben das übrigens auch, die behauptete, sie wäre schon mal als ägyptische Prinzessin auf der Welt gewesen. Das Interessante ist nur, dass über 90% der Leute, die von Reinkarnation erzählen und sagen, sie wären schon mal da gewesen, dass die ägyptische Prinzessin waren. So viel hat es im Laufe der Jahrhunderte auch nicht gegeben davon. Das ist also ein Stereotyp, das übernommen wird aus dem Geschwätz der Leute. Und der eine glaubt es dem anderen. Wenn in der Bibel gesagt wird, dass Jesus vielleicht der wiedergekommene Johannes der Täufer sei oder der Täufer der wiedergekommene Elias, dann bedeutet das etwas ganz anderes. Das ist so, wie wenn man bei uns von einem Bauernfänger sagt, von einem Volksverführer sagt, er sei wie Goebbels oder wie Hitler. Wo wir sagen, wie, sagen die Leute zur Zeit des Neuen Testamentes, er ist dasselbe wie bei Goebbels oder Hitler. Es ist genau so wie damals. Und das drücken die Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes anders aus. Sie sagen, Johannes der Täufer hat genau die Botschaft, die Kraft, Wunder zu tun, wie Elias. Oder Jesus predigt wie Johannes der Täufer. Da hat man also die Nähe, die Ähnlichkeit mit der vergangenen Person sich so erklärt, dass man gedacht hat, nicht, dass die Person wiederkommt. Man wusste ja, Johannes der Täufer hat andere Eltern als Jesus. Bei Johannes der Täufer ist ganz klar, es waren Elisabeth und Zacharias. Und bei Jesus war es Maria. Also, dass ein Mensch jeweils einfach wieder auf die Erde kommt, aus irgendeinem Versteck im Himmel, das passiert nicht. Damit hat man auch gar nicht gerechnet. Sondern man hat damit gerechnet, dass Gott gewissermaßen einen Bundeswehr-Tornisterpakt für einen Propheten. In dem Tornister sind wichtige Kräfte. Zum Beispiel Predigt, scharfe Predigt, Wunder tun, Immunität gegen Verfolgung, Mut zum Martyrium und so weiter. Das sind alles Beigaben in diesen Tornister. Und diesen Tornister verleiht Gott jedem Propheten neu. Und dann sagt man, dieser Prophet ist wie Elias, dieser Jesus ist wie Johannes der Täufer. Obwohl er eine andere Biografie hat, aber das Entscheidende ist die Identität der Botschaft, der Legitimität und auch der begleitenden Zeichen und manchmal auch Teile der Biografie wie das Martyrium.
Ist das Ihre Interpretation oder ist das eine an anderen Texten auch belegbare Tatsache, dass eben die Leute damals auf diese Art und Weise Menschen miteinander verglichen haben?
Das ist die Meinung der Exegese zu den entsprechenden Stellen im Neuen Testament. Ich kenne keinen Neutestamentler, der da an eine Reinkarnation denkt, weil das doch ganz andere Vorstellungen sind. Die Reinkarnation ist nämlich damit verbunden, dass man sagt, aus dem vorigen Leben sind noch Schulden da, die nicht vergeben werden können. Die Reinkarnation ist also nicht am Bild des wiederkommenden Propheten orientiert, wie in der Bibel, sondern an der Unvergebbarkeit von Schuld, die abgearbeitet werden muss. Und bei Rudolf Steiner hat es ihn direkt zu der Aussage veranlasst, wenn jemand im vorigen Leben einem anderen einen Zahn ausgeschlagen hat, wird er in diesem Leben Zahnarzt, um das wieder gut zu machen. Bei meiner anthroposophischen Tante genauso. Sie vermutet, die ägyptische Prinzessin sei hartherzig gewesen und deshalb war sie besonders nett zu uns als ihren Neffen und Nichten. Das fanden wir toll und waren auch der Tante sehr dankbar. Aber sie hat es auch getan, weil sie meinte, es wäre eine nicht vergebene Schuld. Sie hätte sich irgendwie gegenüber ihren Verwandten schlecht verhalten. Dem steht entgegen, dass im Judentum und Christentum der Mensch nicht die Schuld abarbeiten muss, sondern dass es die Vergebung durch Gott gibt, die Bitte um Barmherzigkeit und den Zuspruch durch Propheten oder Priester, dass die Sünden vergeben sind. Das, finde ich, ist das eigentlich Befreiende gegenüber all diesen Reinkarnationsvorstellungen. Bei uns gibt es Sündenvergebung. Und in meiner Jugend habe ich das schon ganz gut begriffen, glaube ich. Jedes Mal, wenn ich aus der Beichte komme oder kam, fühlte ich mich wirklich wie neugeboren und war ganz fröhlich, weil ich neu anfangen konnte. Das Alte belastete mich nicht mehr. Je schwerer es war vorher, umso weniger. Und obwohl ich brav aussehe, war ich doch nicht ein braver Junge einfach, sondern im Laufe meines Lebens habe ich doch schon einiges verbrochen. Und ich bin deshalb froh, dass das Christentum Beichte und Sündenvergebung kennt.
Wenn wir nochmal einhaken bei der Ausgangsfrage, und zwar wo es um Jesus im Gespräch mit Nikodemus ging, wo eben Jesus sagte, man muss von Neuem geboren werden oder je nach Übersetzung auch von oben geboren werden. Wie heißt es denn dann richtig und was meinte Jesus genau damit?
Er meinte jedenfalls nicht, dass irgendein Urgroßvater neu auf die Welt kommt, sondern er meinte, dass wir zum Beispiel in Johannes 3 durch den Heiligen Geist, der vom Himmel kommt, Kinder Gottes werden. Das heißt, neu geboren. Deshalb heißt ja auch in der katholischen Liturgie der erste Sonntag nach Ostern, der weiße Sonntag, quasi Monogeniti, wie Neugeborene. Die Getauften sind wie Neugeborene. Warum? Weil ihre Schuld vergeben ist, weil sie ein neues und zwar ein ewiges Leben begonnen haben. Deshalb neugeboren, das kann ich ganz gut verstehen. Jede Beichte war für mich, das habe ich gerade geschildert, eine kleine neue Geburt. Und um wie viel mehr ist es dann die Taufe? Weil man dort grundsätzlich neu anfangen kann. Bei meinen zisterziensischen Freunden ist das Taufdatum ein ganz wichtiges Datum in ihrem Leben. Dann ist man Kind Gottes geworden. Geschöpfe Gottes sind wir alle. Aber Kinder Gottes werden wir nur durch das Wiedergeborenwerden und durch die Adoption an Kindesstatt, die uns von Gott geschenkt wird.
Vielen Dank, Professor Berger, für diese Erläuterungen zur Thematik, ob es laut Bibel eine Reinkarnation gibt und was überhaupt Wiedergeburt im biblischen Sinne meint. Auch heute gab es wieder zahlreiche interessante Hintergrundinformationen zu bekannten Bibelstellen auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu hören. Und unserem Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger sei herzlich dafür gedankt. Vielen Dank, Professor Berger, dass Sie uns an Ihrem Wissensschatz haben teilhaben lassen.
Ja, bitteschön.
Auch unseren Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung als Podcast herunterladen auf horeb.org. Sie können diese Sendung wie immer auch als CD bei unserem CD-Service bestellen, den wir unseren Hörern durch ihre Spenden kostenfrei zur Verfügung stellen. Die Nummer dafür lautet 08328 921 120. Leon Bichler war für Sie in München am Mikrofon und ich wünsche Ihnen Gottes Segen und viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.